Da haben wir die Situation eigentlich so ziemlich alles erfüllt, was man bei einer Qualitätsaktie will. Eine Familie, die an die langfristige Wertsteigerung denkt, eine super solide Bilanz, einen strukturellen Wachstumskurs, der sogar recht stark ist, gerade für so eine etablierte Branche. Eine hohe Profitabilität, hohe Ausschüttung, also du hohe Eigenkapitalrendite. Du hast eigentlich alles, was du möchtest.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf unserem Hauptkanal Finanzexperten im Interview. Heute haben wir einen Gast, den ich schon sehr lange verfolge. Er ist ein Experte in der Aktienanalyse und er führt die Seite abilitato.de. Das ist eine unabhängige Aktienresearch- und Finanzbildungsplattform. Und er wird uns heute spannende Fragen rund um die Aktienbewertung und Turnaround-Chancen beantworten. Und er wird uns zum Schluss noch verraten, welche Aktien er jetzt als letztes gekauft hat. Ich freue mich sehr, Jonathan Neuschler heute begrüßen zu dürfen. Hi Jonathan, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Grüß dich Luis und hallo an alle Zuschauer. Ja, danke für die Einladung, dass ich hier zu Gast sein darf. Habt ihr ja schon das ein oder andere Video auf eurem YouTube-Kanal geschaut und als du mich dann angeschrieben hast, habe ich natürlich sofort gerne zugesagt.
Perfekt. Damit unsere Zuschauer dich erstmal ein bisschen besser einordnen können, kannst du dir erstmal sagen, was für eine Anlagestrategie du fährst? Also wie sieht dein Portfolio aus? Und vielleicht möchtest du uns auch verraten, was du vielleicht letztes Jahr 2024 an Rendite gemacht hast.
Ja, gerne. Also bei Abilitato, man muss sich das so vorstellen, die Website oder der Finanzblog Abilitato, das ist so eine Art Tagebuch von meinen Recherchen. Ich recherchiere ja den ganzen Tag über börsennotierte Unternehmen. Also ich mache weniger die ETFs, sondern direkte Unternehmensbeteiligung. Dann recherchiere ich da meistens mehrere Tage und dann schreibe ich meine Ergebnisse strukturiert in einem Blogartikel zusammen. Und den können dann die Leute lesen und so kommen sie hoffentlich schneller in die jeweilige Firma hinein und können sich dann weiter informieren und dann eben selbst entscheiden, ob das auch für sie etwas ist oder nicht. Und sobald ich eine Firma mal vorgestellt habe, wandert die auf die Watchlist. Man würde auch sagen, kommt in die Coverage in der Fachsprache und dann beobachte ich die weitere Unternehmens- und Kursentwicklung und schreibe immer wieder ein Update dazu. Vom Anlagestil ist das Value Investing. Das heißt, ich bin nicht auf einer kurzfristigen Trading-Ebene unterwegs, sondern ich setze mir gedanklich immer eine unternehmerische Brille auf, weil am Ende, und das geht halt oft in diesem täglichen Lärm und Newsrauschen verloren, beteiligen wir uns an Unternehmen und der Wert einer Aktie ergibt sich daraus, wie viel Cash die Firma in den nächsten 10, 20, 30 Jahren verdienen und dann die Eigentümer ausschütten kann. Ja? Und insofern darauf immer wieder zu fokussieren, auf das Operative, weniger auf kurzfristige Elemente und versuchen, möglichst gute Unternehmen, also Qualitätsunternehmen zu finden, die möglichst preiswert zu kaufen, dann langfristig bei Wachstum und Wertsteigerung zu begleiten. Das ist meine Anlagestrategie. Und jetzt habe ich, glaube ich, da das erklärt. Also wie gesagt, immer der Fokus auf das Operative, nicht so sehr auf die Sachen, die da drumherum rauschen. Und zur Rendite, da ist es halt so, ich weiche natürlich mit meinem Portfolio von dem Index ab als Value Investor. Das ist eine bewusste Entscheidung. Das heißt, die haben einen anderen Ländermix, einen anderen Branchenmix drin als im allgemeinen Markt. Und das hat natürlich dann zur Folge, dass man Phasen hat, in denen es besser läuft als der Markt, Phasen, in denen es schlechter läuft als der Markt. Ich glaube, ein Jahr ist fast zu kurz, um dann direkt zu sagen, ich bin ein super Investor, ich bin der neue Buffett oder auch, nee, die Strategie zahlt sich gar nicht aus. So, eigentlich muss man immer einen ganzen Börsenzyklus abwarten, bevor man eine Aussagekraft vorliegen hat. Ich kann dir jetzt aber sagen, ich habe zum Beispiel gerade für die Abilitato-Plattform auch ein reales Depot gestartet, als das live ging, nämlich im Mai 2023. Da zahle ich eigenes Geld ein, ist also kein Musterdepot. Und jeder, der Clubmitglied ist, kann auch jede einzelne Transaktion nachvollziehen. So, das ist also auch ganz dokumentiert, damit es transparent wird. Und da habe ich jetzt erzielt ein True Time Weighted Rate of Return. Das ist die Art der Performance-Kennziffer. Ich werde sie gleich erklären. Von seit Mai 2023 51% und der allgemeine Weltindex, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Vanguard FTSE All World ETF in der thesaurierenden Variante, liegt bei 45%. Das heißt, ich liege leicht vorne. Das ändert sich aber hin und wieder auch mal. Der DAX liegt seitdem bei 35% und der MDAX sogar bei -6%, weil halt diese kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland gerade unter verschiedenen Faktoren leiden. Da ich aber global investiere, will ich mich nicht mit dem MDAX vergleichen, sondern am ehesten dann mit dem Vanguard FTSE All World Index. Genau, ja, das zu Performance. Und jetzt will ich noch den True-Time-Weighted-Rate-of-Return erklären. Da wird quasi unterstellt, dass das Depot, das ich führe, auch ein ETF oder ein aktiv gemanagter Fonds wäre. Das heißt, es ist unabhängig von den Einzahlungen, es wird immer auf die Gewichtung geschaut und dann eben anteilig der Gewichtung berechnet, so wie das beim Index eben auch der Fall ist. Wenn eine neue Aktie reinkommt, eine andere rausgeht, dann verändert sich die Gewichtung im Index. Und es ist auch keine annualisierte Kennziffer. Ja, das heißt, das ist jetzt die Gesamtperformance. Wenn man zu Beginn einen Anteil gekauft hätte, der bei 100% stand, würde der jetzt bei etwas über 150% stehen. Und da gibt es zum Beispiel noch eine andere Betrachtungskennziffer, das ist der interne Zinsfuß, der ist dann annualisiert. Also praktisch eine Bank müsste einem einen Tagesgeldzinssatz in der Höhe bieten, um zum gleichen Vermögensaufbau zu kommen. Da stehe ich jetzt seit Mai 2023 bei 18%. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht immer gefährlich, wenn da draußen Leute betonen, wie hoch die Performance in einem ganz speziellen Zeitraum ist, denn die wirkliche Aussagekraft entsteht erst über den Börsenzyklus hinweg.
Und weil du jetzt dich mit Indexen vergleichst, wie viele Aktien habt ihr da ungefähr in eurem Portfolio?
Also ja, das sind aktuell 20 Titel drin, aus jetzt allen relevanten Weltregionen, China mal ausgeklammert, nicht direkt. Aber es gibt ja eine Besonderheit, ja. Wenn man die Regionen anschaut, also zum Beispiel Coca-Cola als Beispiel, ist jetzt nicht in dem Depot drin, aber ist ein gutes Beispiel, dann würde man jetzt erst einmal einordnen, das als amerikanische Firma, als US-Firma. Bin ich jetzt diversifiziert oder nicht? Wenn ich nur auf das Land des Hauptsitzes schaue, würde ich sagen, nee, ich habe ja hier nur eine US-Aktie. Wenn wir uns aber anschauen, wo Coca-Cola anteilig den Umsatz und Gewinn erwirtschaftet, dann haben die vier Weltregionen, die jeweils etwa ein Viertel beitragen. Also ist es sehr wohl eine globale Firma, die halt ihren Hauptsitz in den USA hat. Ja? Aber die Zahl der Titel liegt aktuell bei 20.
Okay, das ist interessant, weil ich glaube, weil ich es auch oft mitbekomme aus Freundeskreisen und so, dass relativ schnell bei Stockpicking sich einfach eine Aktie rausgesucht wird und da rein investiert wird. Wie viel Research tut ihr da so betreiben? Also wie lange dauert es ungefähr, dass ihr mal eine Aktie analysiert habt von A bis Z und dann auch entscheidet, okay, da werdet ihr jetzt Geld investieren?
Das hängt immer davon ab. Es hängt, also ich kann jetzt ja erstmal nur von mir sprechen. Ja, es gibt da draußen ganz viele verschiedene Anleger mit verschiedenen Strategien. Manche sagen auch, die machen sich mehr oder weniger bequem und sagen, ich kaufe 100 Qualitätsaktien, baue mir sozusagen meinen eigenen ETF, halt ohne laufende Kosten und die direkte Unternehmensbeteiligung, nicht der Zwischenweg über ein Finanzprodukt. Wenn du da bei der Auswahl vorsichtig vorgegangen bist, dann musst du vielleicht nur einmal im Jahr ein Buy and Hold und einen Check machen. Also ob du wirklich noch an die langfristigen Zukunftsaussichten der jeweiligen Firma glaubst. Ich selbst bin ja schon näher dran an den Unternehmen, an der Unternehmensentwicklung, an den Werttreibern, an den Wertsteigungshebeln. Das heißt, ich schaue mir meistens eine Firma, hängt davon ab, ob ich die Branche schon kenne, ob ich die Firma in der Vergangenheit schon mal angeschaut habe, aber durchaus 2, 3, vielleicht auch 4 Tage an, bis dann so mein Artikel steht. Und nachdem ich die Firma ausführlich vorgestellt habe, kommt dann etwa alle 6 oder eher alle 12 Monate ein Update. Das geht dann etwas schneller, da brauche ich vielleicht 1, 2 oder 3 Tage, je nachdem, wie viel sich geändert hat. Und da mache ich dann diesen sogenannten Check, ob das, was ich damals gedacht habe bei der ursprünglichen Vorstellung, ob die Firma sich so entwickelt, welche Veränderungen es in der Branche gibt, ob die ihre Strategie angepasst haben oder neues Management, wie sich die Bewertung verändert hat und so weiter und so fort und prüfe eigentlich, ob diese damals getroffenen Annahmen weiterhin intakt sind und ob das immer noch ein spannendes oder gutes Chance-Risiko-Verhältnis ist.
Also schon sehr aufwendig, würde man eigentlich so mal sagen. Wie gehst du jetzt da vor? Es gibt ja Unmengen an Aktien. Wie poolst du dir da? Ist da ein gewisser Filter, den du hast? Oder wie schaust du nach oder wie suchst du nach attraktiven Aktien?
Ja, vielleicht noch kurz eine Bemerkung zu deinem Kommentar, dass es sehr aufwendig ist. Das ist richtig, aber das ist ja die Arbeit, die ich eben, weil das meine Leidenschaft ist oder die ansonsten auch. Also es hängt immer davon, wie gesagt, ab, welche Strategie man fährt. Wenn man jetzt natürlich den gesamten Geschäftsbericht durchliest und x andere Unternehmensdokumente, dann wird das eben so aufwendig. Man kann aber als Anleger, man muss nicht immer so viele Gedanken sich machen. Man kann zum Beispiel auch schon, also dieser Grenznutzen, wenn ich immer noch mehr Zeit reinstecke, dann lerne ich ja immer weniger dazu irgendwann. Und die meisten, die hier zuschauen, die sind ja in irgendeiner Branche tätig, kennen sich da aus, schon allein wegen der Bildung, der Ausbildung oder dem Studium und dem Arbeitsalltag, da gibt es bestimmt börsennotierte Firmen, da weiß man dann schon genau, was abgeht, was in der Branche wichtig ist, worauf man achten sollte, das geht dann entsprechend schneller. Ja, also ich gehe generell schon sehr gerne kennzahlenbasiert vor, weil ich glaube, dass die Manager sind ja sehr gut darin, immer ihre Firma zu verkaufen und das Positive zu betonen. Aber wenn man dann in diese Sprache der Kennzahlen wechselt, dann erkennt man, ob das auch wirklich der Fall ist, dass eine Firma einen Burggraben hat, dass sie Preissetzungsmacht hat und so weiter und so fort, dass sie Marktanteile hinzugewinnt. Das sieht man ja dann in den Kennzahlen. Es gibt aber viele, viele Quellen, muss ich tatsächlich sagen. Das erste ist, ich lese es halt jetzt 15 Jahren immer alles Mögliche aus der Wirtschaftspresse. Also wenn ja jemand beginnt mit dem Thema, dann kann man sich in der deutschen Sprache mal ein Manager-Magazin, eine Wirtschaftswoche, ein Handelsblatt kaufen. Das eine erscheint monatlich, das zweite wöchentlich, das dritte täglich und schauen, welches Medium einem am besten gefällt. Und dann einfach die Artikel lesen, die einen interessieren. Das sind immer wieder Manager-Interviews drin oder Branchenperspektiven, Ausblicke und so, sich sozusagen ein Wissenspolster aufzubauen. Wer auch bereit ist, in Englisch zu lesen, da habe ich zum Beispiel seit einiger Zeit das Wall Street Journal abonniert. Die haben immer noch mal einen anderen Blick auf die Dinge. Und Amerika ist ja auch aus Kapitalmarktperspektive mit Abstand der wichtigste Markt. Das heißt, da bin ich dann eben auch aktiv. So, und da kriegt man dann immer viel Grundrauschen mit, wie sich die Würmer, wie sich die Firmen verändern, wo Innovation stattfindet, wo Wachstum passiert, und dann kommen da quasi automatisch Ideen raus, die ich mir dann ausführlicher anschaue. Oder es gibt ja auch Aktienscreener, wo ich zum Beispiel sagen kann, ich will jetzt dieses Land und dann will ich alle Unternehmen zwischen der und der Marktkapitalisierung oder aus der Branche, dem Sektor mit mindestens so einer Wachstumsrate, und dann kriege ich ja auch eine immer kleinere Liste raus und kann mir die dann anschauen. Ja, und dann gehe ich selbst auch von Zeit zu Zeit auf Kapitalmarktkonferenzen, die größte in Deutschland wäre jetzt das Eigenkapitalforum, das ist immer im Herbst. Da stellen sich dann über 200 Unternehmen an 3 Tagen vor. Und dann kann man halt so von Vortrag zu Vortrag gehen und sich da mal so einen Eindruck verschaffen. Die pitchen dann ihr Geschäftsmodell und welche Zukunftspläne sie haben und stellen sich als Manager vor. Oder eben auch, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, mit offenen Augen durch den Alltag laufen. Denn eine Firma stellt Produkte her, die am Ende irgendwann von Konsumenten gekauft werden müssen. Und da gibt es ja einen sehr erfolgreichen Fondsmanager, oder als er Fondsmanager gewesen ist, war er sehr erfolgreich, Peter Lynch. Und er hat eben auch immer auf diese vielen Beobachtungen aus dem Alltag geschaut. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auf die Zielgruppe der 15- bis 30-Jährigen. Da kommen Trends oftmals zuerst an. Wenn ich daran, um mal ein Beispiel zu machen, Netflix oder Spotify. Ja. Wie lange wurde das schon von den jungen Leuten immer stärker genutzt? Und du hättest viele Jahre lang die Aktien noch sehr preiswert einsammeln können. Und jetzt kommt das natürlich in immer mehr Länder, in immer mehr Altersschichten hinein, und immer mehr Leute schließen sich diesen Geschichten an. Also entsprechend wird das auch mehr und mehr eingepreist und in den Zahlen sichtbar. Aber das ist auch etwas, einfach zu schauen, wie verändern sich die Konsumgewohnheiten, welche Firmen breiten sich aus, warum breiten sie sich aus, was machen die besser als andere, und so dann die Recherche zu starten. Und ein letzter Punkt ist, ich mache auch gerne immer ein clusterorientiertes Vorgehen. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel vor einiger Zeit mal Flughafenbetreiber angeschaut, und da habe ich in Deutschland mit der Fraport, also Betreiber des Frankfurter Flughafens, begonnen und dann aber dann da auch noch so einmal den Kreis drumherum bin ich gegangen. In Spanien gibt es eine Aena, in der Schweiz eine Flughafen Zürich, in Österreich eine Flughafen Wien AG, und so kann man dann in Griechenland einen Athens International Airport. Und jetzt passiert etwas Spannendes, wenn man sich verschiedene aus einer Branche anschaut, dann vervollständigt sich das Bild. Das ist ein bisschen wie eine Theaterbühne. Wenn du nur eine Firma anschaust, dann hast du eine Perspektive, ein Scheinwerfer geht an und du siehst das Geschehen aus einer Perspektive. Das ist aber nicht unbedingt alles, was sich abspielt. Wenn du jetzt noch die zweite, die dritte, die vierte Firma einer Branche anschaust, dann betonen die jeweils ihre Stärken, und dann kannst du das so in so einen Kontext setzen, und gleichzeitig fallen dir dann vielleicht Schwächen bei der anderen auf, weil die das wiederum nicht betonen. Und so wird dann insgesamt das Bild vollständiger. Ja, das ist, glaube ich, wie ich da vorgehe. Also es sind viele Kanäle, es ist viel Arbeit, aber ich mache das ja aus Leidenschaft und versuche ja auch diese ganzen umfangreichen Recherchen dann immer wieder verständlich und auch konsumierbar in strukturierten Blogartikeln zusammenzuführen. Ja, dass man da also dann nicht Tage braucht, um sich das durchzulesen, was ich mir angeschaut habe, sondern das vielleicht mal in 10 Minuten schafft, oder wenn man einen Podcast anhört, in einer halben Stunde, 40 Minuten, so dergleichen.
Ja, weil ich glaube, die Aktienkultur in Deutschland ist ja schon, dass also ein höherer Anteil tatsächlich in Einzelaktien investiert. Und ich bin mir nicht immer ganz sicher, ob die Leute wirklich die Unternehmen so analysieren, wie man sie eigentlich am Ende analysieren sollte. Jetzt hast du ja natürlich sehr viel Erfahrung. Mit über 10, 15 Jahren hast du wahrscheinlich auch viele Bücher gelesen. Wann würdest du denn jemanden empfehlen, wirklich zu sagen, okay, hey, investiere lieber in ETFs, weil du hast zum Beispiel, du weißt nicht, wie man Bilanzen liest, du kannst gewisse Bewertungszahlen nicht lesen, weil man kann sich ja nicht zum Beispiel nur auf das KGV stützen oder so. Wo würdest du da trennen?
Ja, ich glaube, für die allermeisten Leute in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist es sinnvoll, nur den ETF zu nehmen. Und wie du schon gesagt hast, die Politik, die kann sich gar nicht entscheiden ist, da ist die schwingen oder das Pendel schwingt fast schon stündlich zwischen Aktien machen die Reichen immer reicher und wir müssen jetzt auch noch den Normalsparer, der muss auf seine paar Dividenden und Kapitalerträge jetzt hier auch noch Sozialabgaben abdrücken und nee, aber so ein Altersvorsorgedepot, wo man fürs Alter vorsorgen kann, eigenverantwortlich, das können wir natürlich nicht machen, weil Aktien sind ja spekulativ und böse. So, das schwingt immer hin und her, das finde ich ganz interessant. Eigentlich ist es traurig, aber interessant im Sinne von unterhaltsam, wie sich da die Meinung dann schlagartig immer ändert. Ich glaube aber, dass mit der insgesamt eher geringen Finanzbildung, die leider nach wie vor nur vorhanden ist, Kanäle wie ihr sorgt ja dafür, dass man da Transparenz bekommt und vergleichen kann und so, dass es besser ist, etwas Einfaches zu machen, das sehr wenig Zeitaufwand erfordert und trotzdem ein sehr gutes Resultat einbringt, weil das ist ja der Unterschied. In den letzten Jahren, da wird nicht groß drüber gesprochen, aber hat ja eine komplette Demokratisierung des Vermögensaufbaus stattgefunden. Meine Großeltern, die, als ich vor 10 Jahren mit denen gesprochen habe, die hatten noch gar keine Möglichkeit, kostengünstig mit Sparbeträgen ab 10 Euro im Monat und dann auch noch weltweit diversifiziert zu investieren. Weil dieses ganze wissenschaftliche Fundament, dahinter steckt ja beispielsweise die These, dass Kapitalmärkte insgesamt recht effizient sind und daher reicht es quasi mit so einem global diversifizierten ETF, mich an den 4000 größten Gesellschaften weltweit zu beteiligen, entsprechend der Marktkapitalisierung, der Gewichtung und da muss ich ja gar keine Entscheidung treffen, ist jetzt Apple eine gute oder eine schlechte Aktie, ich mache einfach meinen ETF-Sparplan, lasse den im Dauerpilot laufen und mir gehören zwar Anteile von 4000 verschiedenen Firmen, aber dadurch, dass ich über alle Regionen und auch Branchen und Geschäftsmodelle hinweg diversifiziert bin, brauche ich gar keine Sorge mehr haben, wenn in den Nachrichten kommt, der Branche geht's nicht gut, der Firma geht's nicht gut. Weil ich habe ja mein Stück vom weltweiten Produktivvermögen mir gesichert als ETF-Sparer. Und du hast halt trotzdem, und das zeigt ja auch die Erfahrung, in den letzten Jahrzehnten immer so zwischen 7% und 10% pro Jahr gemacht, über den Zyklus hinweg, jetzt je nachdem, welchen Zeitraum schauen wir an, welches Land, welchen Index schauen wir an. In Amerika waren es eher 10%, in anderen Ländern ein bisschen weniger. Aber das bedeutet de facto, wenn jemand fürs Alter vorsorgen will, dass wenn du zum Beispiel 25 Jahre Zeit hast, dann hast du 3 Verdopplungen zu erwarten, wenn dieser Trend sich so fortsetzt. Das heißt, aus einem Euro werden 2, dann werden 4, dann werden 8. Natürlich steigen auch die Preise und die Kosten in den nächsten 20, 25 Jahren. Aber am Ende bedeutet das, mit jedem eingezahlten Euro kann man mit seinem globalen ETF ohne großen Zeitaufwand echt eine Menge erreichen für sein Alter. Und dann gibt es ja auch ausschüttende ETFs, sodass das dann auch tatsächlich so ein zweites Einkommen wird. Und da muss man nicht, manche denken immer, man braucht 1.000 oder 10 oder 100.000 Euro, um mit dem Vermögensaufbau an der Börse zu beginnen. Nein, das reicht, so ein ETF Sparplan einzurichten und wenn man noch eine Ausbildung macht oder studiert, dann sind es halt 20 Euro im Monat. Wenn man dann vollberuflich einsteigt, kann man 100, 200, jeder hat ja ein anderes Einkommen, eine andere Lebenssituation und dann kann man das so schrittweise aufbauen und da auch reinwachsen, auch mit den Erfahrungen, wie fühle ich mich dabei, vielleicht mal ein Buch dazu lesen und das ist das, was die meisten Deutschen machen sollten. Jetzt gibt's, weil ich ja so ein Vertreter oder davon bin oder ein Fan davon bin, dass man sich auch eine direkte Unternehmensbeteiligung sichern sollte, von mir zusätzlich noch die Empfehlung, dass auch Anfänger mal ein Unternehmen, dessen Produkte sie wirklich schätzen. Also wenn jetzt jemand der ganz große Fahrradfan ist, vielleicht mal eine Shimano anschauen. Oder wenn jemand jede Woche zu McDonald's muss als Ritual, weil man das halt schätzt, ja, dann kann man sich vielleicht noch 1, 2 McDonald's-Aktien zusätzlich ins Depot legen. Nicht, weil man jetzt direkt der neue geborene Superinvestor ist, aber damit man das mal erleben kann, wie es sich anfühlt, direkt dabei zu sein. Und dann vielleicht da den Investor Relations Newsletter abonnieren oder mal den Geschäftsbericht anschauen. Reichen ja auch einzelne Abschnitte, um so ein bisschen heranzutasten. Ist das etwas, wo ich eine Lust und eine Leidenschaft habe, weil es interessiert mich, an die Wirtschaft heranzurücken, an die Innovation, an die Potenziale, an die Chancen? Oder ist die Geldanlage für mich eher so ein nerviges Übel, das muss halt sein, dann würde ich wiederum beim ETF bleiben und diese einzige Aktie vielleicht halt es dabei belassen oder auch mal wieder verkaufen, komplett in den ETF zurückzugehen. Aber wenn dieser Pfad der Leidenschaft sich auftut, dann muss man natürlich über mehrere Jahre hinweg an der Finanzbildung arbeiten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, vom Bilanzkurs bei der jeweiligen Volkshochschule über tolle Fachbücher, über eine Menge Content ist mittlerweile auf YouTube und anderen Kanälen verfügbar, über dass man einfach beginnt, sich Unternehmen anzuschauen, in den Austausch mit anderen Investoren geht, sich Communities anschließt. Da ist sehr viel denkbar. Das ist dann mit Zeit verbunden, aber wenn es einem eben gerade dieses Spaß macht, dann ist es ja ein Hobby. Und wenn man für das Hobby sozusagen auch noch bezahlt wird, dann ist es halt das Richtige. Aber ich glaube, dass jetzt über Deutschland hinweg betrachtet fast jeder, der Geld verdient, einen ETF-Sparplan haben sollte, aber dass vielleicht nur 10% davon dann auch direkt sich mit Einzelaktien beschäftigen sollten. Einfach damit man nicht zu viel falsch macht. Oder wenn das auch nicht meine Leidenschaft ist, dann sollte man es auch nicht machen und da tiefer reinsteigen. Aber umgekehrt, die Empfehlung ist echt wichtig, gerade für Leute wie dich oder mich, die jetzt noch einige Jahrzehnte vor sich haben, bis es in die Rente geht, weil mathematisch kann da einfach nicht mehr viel rauskommen. Und man will ja dann auch nicht so jeden Cent noch x-mal umdrehen müssen. Und das Schöne ist ja auch, Deutschland ist so in eine Art Stagnation gekommen. Wir werden älter, wir haben ganz viele Bürokratie und Vorschriften und so weiter. Das ist schwierig, da wieder stark zu wachsen. Da müssen schon ganz große Reformen her, damit da wieder eine Chance besteht, auf einen starken Wachstumspfad zu kommen. Aber das Schöne ist, bei der global diversifizierten ETF-Anlage profitieren wir ja als Anleger vom weltweiten Wirtschaftswachstum und Aufschwung. Und da draußen gibt es halt noch so viele Emerging Markets, also Länder, in denen die Leute jung sind und Lust haben, für sich und ihre Familie auch einen gewissen Lebensstandard aufzubauen und dafür sehr hart arbeiten, Firmen gründen, Überstunden machen und davon profitiert man ja auch als Anleger. Man bleibt ja im Gegensatz zu vielleicht der Rente, die da mal kommt vom Staat, nicht abhängig davon, wie es Deutschland geht, sondern wie sich die Weltwirtschaft entwickelt. Und das ist auch eine schöne Hedge, eine schöne Diversifikation gegenüber dieser normalen Einkommensquelle im Alter dann eben der gesetzlichen Rente.
Absolut. Also ich glaube auch, dass es immer wichtiger wird für die Leute und die es auch immer mehr erkennen. Hier mal kurz an die Zuschauer. Uns wird nämlich mal interessieren, wie ihr denn investiert seid. Seid ihr wirklich mehr in Einzelaktien oder in ETFs investiert? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann, Jonathan, würde mich mal interessieren, bei deiner Aktienanalyse, nutzt ihr auch gewisse KIs oder wie ChatGPT zum Beispiel oder gar nicht?
Also man kann das nutzen. Ich bin da gerade so ein bisschen am Ausprobieren. Ich möchte zugleich aber sicherstellen, dass das, was ich auf dem Blog schreibe, dass ich das selbst recherchiert habe und die Quelle nachvollziehen kann. Also die beste Quelle ist immer das Unternehmensdokument oder das des börsennotierten Konkurrenten oder einen Branchendienst, der halt solche Branchentrends beobachtet, damit auch die Aussage, die im Blog steht oder die Annahme, die ich am Ende treffe, dass die nachvollziehbar ist. So, weil die KI, wenn im Internet befindet sich eine Menge Müll, die nutzt unter anderem ja auch den Müll, woher will die KI jetzt wissen, welche Information ist richtig und welche ist falsch, dass man da eben dann deshalb keine falschen Entscheidungen trifft, weil man das nicht nachvollziehen kann. Das ist ganz wichtig. Aber wie probiere ich das aus? Ich schaue mir eine Firma an und dann gibt es Konkurrenten und dann könnte ich die KI einfach mal fragen, welche Risiken siehst du eigentlich bei der Firma? Oder ist Konkurrent XY, welche Vorteile hat der gegenüber der Firma? Und dann kommen manchmal Ideen, dann kann ich mir die aufschreiben und dann wieder in der Originalquelle genau nach diesen Punkten schauen. Oder was ich auch gerne mache, ist, ich schreibe einen Artikel und das Fazit fehlt noch. Und dann kannst du den Artikel hochladen und einfach mal sagen, wie würdest du hier ein Fazit in so und so vielen Sätzen schreiben? Lest natürlich nochmal drüber, ob das stimmt mit dem, was im Artikel steht, aber das ist auch eine Hilfe. Insgesamt hat es jetzt für mich aktuell eher noch eine geringe Rolle in der Recherche, aber natürlich wird sich da in den nächsten Jahren vieles bewegen und verändern.
Jetzt hast du ja vorher gemeint, du bist eher ein Value-Investor. Jetzt gibt's aber irgendwie, finde ich, schon auch, wenn man sich die Automobilbranche anschaut, vielleicht ziemliche Turnaround-Chancen bei einigen Automobilkonzernen hier in Deutschland zumindest. VW jetzt mit knapp über dreifachen seines KGVs bewertet und ich glaube BMW, Mercedes so knapp 6. Siehst du sowas und passt es auch in deine Strategie dann vielleicht irgendwo oder was ist deine Meinung?
Mit einer kleinen Ausnahme, bei der Porsche Automobil Holding habe ich eine kleine Position, bin ich da nicht investiert. Und das liegt daran, dass ich eigentlich immer ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis als bei einer ETF-Investition möchte. Weil ich kann ja ansonsten einfach entsprechend mehr in den globalen ETF investieren. Und was brauche ich dafür? Ich muss auf die Chancen und auf die Risiken schauen. Und für mich ist aktuell nicht greifbar, wo diese einzelnen Unternehmen genau in 10 Jahren stehen werden mit ihrer Ertragskraft, also mit dem abgesetzten Volumen, dann auch mit der Gewinnmarge und mit der Ertragskraft. Da ist für mich gerade aktuell ganz viel unklar, so als würde man auf eine Nebelwand zufahren. Und woran liegt das? Weil sich doch einiges verändert. Also die Automobilbranche ist schon immer zyklisch, kapitalintensiv und hart umkämpft, aber es verändert sich gerade einiges. Und zum Ersten verändert sich bei den Ländern, also bei den Absatzregionen, die Situation, dass zum Beispiel der Volkswagen-Konzern, aber auch Mercedes und BMW immer weniger Fahrzeuge in China loswerden, weil dort die lokale Konkurrenz so stark geworden ist, so wettbewerbsfähig, eine gute Qualität zu einem sehr guten Preis anbieten kann. Natürlich auch teilweise staatlich subventioniert, aber dass sozusagen die Milliardengewinne, die da immer erwirtschaftet wurden und dann konnte man die hier rüber transferieren und dann war es egal, ob Europa jetzt so wirklich profitabel war oder nicht so profitabel, das fällt halt perspektivisch weitgehend weg bei allen Herstellern. Das ist aber kein deutsches Problem. Ford hat genau das gleiche Problem oder Hyundai ebenso. Also in China ist es einfach so, dass die Lokalen dazugewinnen und dieser Profitpool weitgehend, da werden die herausgedrängt. So, da gibt es nicht mehr viel zu verdienen in Zukunft. Umgekehrt ist es aber so, dass Nordamerika und Europa als die anderen beiden großen Profitpools, die werden sehr gut geschützt sein durch chinesische Billigimporte. Da wurde jetzt auch schon einiges beschlossen. Insofern, da kann man weiter Geld verdienen. Aber jetzt ist halt die Aufgabe, gerade für eine Volkswagen AG, dann nochmal die Strukturreformen anzugehen in Europa und dort die Profitabilität wieder auf ein gutes Niveau zu bekommen. Also als erstes dieser neue Spieler China und Konkurrenz und dass sich dadurch der Wettbewerbsdruck nochmal erhöht und ein Markt weitgehend verloren ist. Das zweite ist, wir haben auch eine Technologiekurve. Viele Jahrzehnte hatten wir jetzt den Verbrennermotor, jetzt geht es in das E-Auto. Und das ist auch sehr gefährlich, weil wenn man das nicht richtig prognostiziert, wie sich die Kundennachfrage verändert, also wie schnell oder wie langsam der Umstieg erfolgt, dann hast du ein falsches Angebot und verlierst Marktanteile an Wettbewerber, die das besser geschafft haben. Und deswegen glaube ich, dass da ein Unternehmen wie BMW vielleicht am besten aufgestellt ist, weil sie ein, Ford nennt das Freedom of Choice Portfolio, Angebot haben. Das heißt, der Kunde entscheidet, nehme ich das Auto als Verbrenner, Hybrid oder vollelektrisch und dann läuft das über das gleiche Werk und dann können sie flexibel entsprechend der Kundennachfrage sich anpassen. Andere Hersteller haben sich dafür einen radikaleren Weg entschieden und der birgt natürlich Risiken. Und das dritte Thema ist, dass die Softwarekomponente im Auto immer wichtiger wird für die Käufer. Und da tun sich natürlich die klassischen Hersteller auch schwer, weil sie das in der Vergangenheit ausgelagert hatten an Zulieferer, ganz viele verschiedene Softwarehersteller da irgendwie zusammen gemischt haben und es jetzt neue Wettbewerber wie Tesla oder auch Rivian aus den USA gibt, die von der Softwareseite her kommen und denken und dort den Kunden ein sehr gutes Erlebnis bieten. Und das ist jetzt die Frage, wie schnell und wie gut können die traditionellen Hersteller aufholen. Volkswagen hat jetzt ja sich schon an Rivian beteiligt, da ein paar Milliarden bezahlt, damit sie auf die Software zugreifen können. Jetzt muss man noch sehen, wie gut sie das dann in die nächsten Modelle integrieren können. Aber deswegen sind die KGVs hier aus meiner Sicht eben nicht aussagekräftig, weil erstens in einem zyklischen, hart umkämpften Markt, KGV heißt der Kurs zu Gewinn. Wenn sich der Gewinn reduziert, dann wird die Aktie schon wieder teurer. Das ist sicherlich die Befürchtung vieler Marktteilnehmer. Und zum anderen müssen die auch sehr, sehr viel investieren. Weil ein niedriges KGV ist immer dann interessant, wenn es nachhaltig ist und wenn man den Gewinn auch ausschütten kann an die Eigentümer. Zumindest zu einem relevanten Anteil. Aber wegen diesen ganzen Änderungen, die stattfinden, muss gerade doppelt und dreifach investiert werden. Und daher ist es ja nicht wirklich gerade aus einer Chance-Risikoperspektive, wenn man auch die Risiken mit betrachtet, so offensichtlich, dass das jetzt ganz große Value-Gelegenheiten sind aus meiner Sicht. Und bin da dann eher in anderen Branchen aktiv tatsächlich. Ja, wo ich einfach der Meinung bin, dass es oder besser vorherzusagen ist, wie viel die Firma in 10 Jahren verdienen wird pro Anteilschein. Und daher, und da gibt es auch günstige Bewertungen. Und dann hast du aber vielleicht insgesamt ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Ich wünsche mir natürlich, ich glaube, in den Medien wird die Branche schlechter dargestellt, als sie tatsächlich ist. Ja, das scheint jetzt schon arg ausgebombt, arg günstig. Aber es gibt natürlich schon wieder das nächste Thema, nämlich die Importzölle, die Trump ja immer gerne androht und die vermutlich auch zu einer gewissen Höhe kommen werden. Und da wird auch nochmal eine Kraftanstrengung erforderlich sein, dann die Produktion entsprechend noch weiter in die USA zu verlagern. Aber auf der anderen Seite sind die Bewertungen jetzt auch so niedrig. Für mich einfach schwer zu sagen, wie sich die Firmen jeweils aufstellen. Es ist so hart umkämpft und ähnlich wie die Airline-Branche gab es da in den letzten Jahrzehnten nur sehr wenige Gewinner. Ich glaube, dass der Vorteil der Deutschen ist, mit dieser Premium Positionierung, dass man etwas mehr Geld verdienen kann, etwas mehr Rendite für die Aktionäre generieren kann. Aber wenn ich einkaufen müsste und jetzt 10 Jahre nicht mehr ran darf, dann wäre es die Porsche AG, weil ich glaube, dass in diesem Luxussegment dann irgendwann der Wettbewerbsdruck doch besser unter Kontrolle ist und man nachhaltig mehr Geld verdienen kann.
Sehr spannend. Jetzt, weil du gerade Trump noch angesprochen hast, siehst du jetzt unter deiner Regentschaft, unter den nächsten 4 Jahren, irgendwelche Branchen, die davon äußerst profitieren könnten, auch längerfristig? Oder tun dich jetzt solche kurzfristigen Ereignisse, auch wenn es jetzt 4 Jahre lang geht, nicht wirklich so affektieren in deinen Investmententscheidungen?
Generell schaue ich mir immer die jeweiligen Unternehmen und das Branchenumfeld und die Strategie an. Aber natürlich kann man nicht ausklammern, wie sich die Spielregeln verändern. Also mal auf ein Fußballspiel übertragen, ich schaue mir die Mannschaft an und wird die eher gewinnen oder nicht, wenn sie dann antritt. Aber die Politik ist ja der Schiedsrichter. Und wenn der Schiedsrichter die Regeln anpasst, muss man das schon auch ein bisschen im Kopf behalten. Viele Medien sind jetzt in Deutschland erstmal in so eine Art Schockstarre gegangen, sehen ganz viele negative Punkte, Gefahren, eine Art Hilflosigkeit. Und natürlich gibt es Themen, die ich politisch sehr kritisch sehe bei Trump. Ich versuche aber ein differenziertes Bild zu haben. Und für die Aktionäre ist ja erst einmal ein sehr positiver Effekt, dass er sagt, er will die Unternehmenssteuer von 21 auf 15 runterbringen, eventuell noch weiter absenken. Das bedeutet, der Staat hat über die Unternehmenssteuer ja eine Beteiligung an jeder Firma, weil sie können ja dann, die Unternehmenssteuern müssen immer gezahlt werden und damit können sie ihre Staatsausgaben dann tätigen. Und wenn er sagt, das geht von 21 auf 15 runter, bedeutet das ja, dass der Anteil des Unternehmensgewinns, der auf die eigentlichen Eigentümer entfällt, ja, dass der auf einen Schlag um 7% hochgeht. Das heißt, wir haben eine einmalige Wertsteigerung durch eine höhere Cashgenerierung in Höhe von 7%. Jetzt, warum sehe ich das differenziert? Weil irgendwie, er kann ja nicht nur Ausgaben streichen, indem er die Steuern senkt und damit Wachstum anreizt, sondern er muss ja dann irgendwie auch andere Steuerquellen finden, Stichwort Zölle, was wieder ein Belastungsfaktor sein kann. Oder er muss eben die Staatsausgaben senken und das ist halt auch nicht so leicht. Ja? Und insofern ist es differenziert zu sehen. Die Zölle bergen auch viele Risiken, gerade für exportorientierte Unternehmen, die in die Vereinigten Staaten exportieren. Da könnte es eher ein Belastungsfaktor werden. Aber ein positiver Faktor ist mit Sicherheit nochmal für US-Unternehmen dieser große Bürokratieabbau, der da jetzt wohl bevorsteht. Und im Speziellen könnte, habe ich jetzt wieder einen Artikel im Wall Street Journal gelesen, gerade die Öl- und Gasbranche profitieren. Wir haben einen riesen KI-Boom in Amerika und diese KI-Zentren brauchen unglaublich viel Energie. Da gibt es jetzt eine Prognose, dass der Stromverbrauch, der eigentlich die letzten 10 Jahre relativ stabil war in Amerika, dass der bis 2030 um 15% hochgehen wird, allein wegen KI. Das heißt, du brauchst riesige zusätzliche Kraftwerkskapazitäten. Und da ist jetzt halt die Idee, weil zum Beispiel der Bau eines Atomkraftwerks 10, 15 Jahre dauert, so viel Zeit ist ja gar nicht, dass die Ölkonzerne wie ExxonMobil oder Chevron oder Total, dass die nicht mehr nur das Gas fördern, das ist super billig in Amerika, sondern zugleich auch noch ein Gaskraftwerk bauen und das dann direkt neben dem KI-Zentrum und dann können die sozusagen mehr verdienen, weil sie das Gas auch noch umwandeln in Strom und das betreiben. Und so wäre hier also eine Chance, dass sich das Geschäftsmodell erweitert und dass diese große Nachfrage auch befriedigt werden kann. Ja, fürs Weltklima ist es natürlich nicht gut, aber es gibt auch noch die Überlegung, weil der Kunde könnte dann Microsoft oder Apple oder so sein, dass die wiederum an die Ölkonzerne die Vorgabe geben. Ja, Gaskraftwerk, weil schnell und günstig und zuverlässig, aber bitte CO2 abscheiden und wieder mit diesem Carbon Capture in den Boden zurückführen. Da ist noch viel in der Entwicklung, das ist noch nicht ganz ausgereift. Aber das könnte durchaus eine Branche sein, wenn die Bürokratie weggenommen wird, wenn man mehr fördern darf, neue Quellen erschließen darf und auch die Nachfrage nach Energie hochgeht, dass man sich diese Unternehmen mal anschaut. Das sind so ein paar Eindrücke, die ich zum Trump habe aus Aktionärsperspektive.
Weil du es jetzt gerade noch gemeint hattest mit erneuerbarer Energie. Ist es dann jetzt durch Trump auch wieder ein bisschen mehr gebeutelt, die Branche, die ja sowieso nicht ganz so aus dem Quark kommt, wenn man sich mal diesen Global Clean Energy oder so anschaut? Siehst du da zukunftsmäßig, siehst du da Chancen bei solchen ETFs?
Nein, also ich halte den Global Clean Energy ETF nicht unbedingt für eine gute Wahl. Insgesamt aus einer aus einer Klimaschutzperspektive ist es ja so, dass die erneuerbaren Energien schneller hinzugebaut werden als je zuvor. Nur als Aktionär kann man davon halt nicht profitieren, weil das zu einem großen Teil auf China zurückzuführen ist. Die haben beispielsweise im Solarbereich so enorme Überkapazitäten aufgebaut und schmeißen die Module jetzt zu einem wirklichen Dumpingpreis in die ganze Welt hinaus, weshalb bei uns auch in Deutschland die Solarenergie immer günstiger, mit weniger Subventionen bis hin zu gar keine Subventionen und immer schneller ausgebaut wird. Nur ist es so, dass halt da jetzt kein Aktionär an Geld verdient, weil da teilweise die chinesischen Hersteller selbst Verluste schreiben, aber dass halt so eine Strategie Chinas ist, um alle Wettbewerber andere Länder auszuschalten, um die Beschäftigung hochzuhalten. Die haben ja auch große wirtschaftliche Herausforderungen. Und das macht sich jetzt auch stärker im Windbereich bemerkbar, dass die also auch versuchen, dort die Windturbinen dann aus China in die weite Welt zu exportieren. Da sind sie noch nicht ganz so weit. Da muss man auch schauen, ob es wieder Zölle geben wird. Und insofern ist es halt schwierig. Als Anleger kann man sich Unternehmen anschauen, die dann solche Solar- und Windparks betreiben. Ist aber auch wieder recht kapitalintensiv. Oder es gibt ein paar kleinere Firmen, bei zwei davon bin ich auch investiert, die dann sozusagen der Projektentwickler sind. Das heißt, die sorgen, wenn jetzt in Deutschland ein Windpark gebaut werden soll, dann suchen die nach Standorten, wo die Bedingungen gut sind, holen die Freigaben, die Genehmigungen ein, entscheiden sich für einen Anbieter, stellen die Finanzierung auf die Beine, begleiten den Bau und suchen dann, nachdem der Windpark in Betrieb gegangen ist, spätestens einen Käufer, zum Beispiel eine Versicherung, die das dann über die Jahre betreibt, und dann haben sie halt eine Entwicklermarge, die sie einstreichen. Da kann man schon verdienen, aber ich würde hier echt nicht auf einen ETF gehen, weil es einfach zu hart umkämpft ist und auch sich viele schlechte Unternehmen aus Aktionärsicht darin befinden. Man muss, glaube ich, sehr strenge Kriterien anlegen, welche Firma es überhaupt verdient hat, genauer betrachtet zu werden. Und zum Beispiel diese ganzen Wasserstofffirmen, die versprechen seit 20, teilweise 30 Jahren, jetzt steht's vor dem Durchbruch. Und dann schaust du die Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzen an und es sieht echt immer fürchterlich aus. Und deswegen, wenn schon Wasserstoff, dann am ehesten diese Industriegasehersteller wie Linde, Air Liquide, Air Products and Chemicals oder eine Ponsanzo, weil die betreiben dann die Wasserstoffanlagen, aber nicht unbedingt da dann die kleinen Unternehmen da immer versprechen und sagen, jetzt wird's groß und kommt's doch wieder nicht. Und da sind einfach zu viele Risiken drin. Wenn man Verluste schreibt, ist man immer wieder auf Kapitalerhöhungen angewiesen, dann ist es wieder verwässernd, dann setzt sich die Technologie doch nicht durch. Also da würde ich das nicht so sehr über einen, ich bin generell kein Fan von sogenannten Sektor-ETFs, muss ich sagen, dass man einen Trend mit einem ETF spielt, sondern wenn ETF ist, meine Meinung, sollte es wirklich der global diversifizierte, super günstige sein. Und das sollte die Basis sein und nicht dann so in so Trends reingehen.
Sehr interessant, weil viele ja wahrscheinlich schon so davon ausgehen, ja gut, zukunftsmäßig müssen wir auf erneuerbare Energie umschalten, mehr oder weniger. Wenn es mit Klimaerwärmung so weitergeht, ja, dann ist ja einleuchtend, dann hole ich mir einfach so ein Global Clean Energy, der wird dann schon irgendwann mal laufen. Aber wie du gerade eben schon gemeint hast, da hat man halt oft auch Aktien dann drin oder Unternehmen, die halt eigentlich bilanztechnisch gar nicht so gut ausschauen und so einen Index dann immer wieder runterreißen. Jetzt hast du es ja vielleicht mitbekommen, der CEO von Nvidia, Jensen Huang, hat ja vor kurzem auf einer Investorenkonferenz gemeint, dass wir mit Quantencomputern frühestens so in 15 bis 30 Jahren, dass wir die breitflächig da nutzen können. Und darauf findet ja Aktien von mehreren Quantenunternehmen, wie zum Beispiel D-Wave Quantum oder Rigetti Computing, massiv eingebrochen, so knapp 40%. Siehst du solche krassen Abverkäufe dann als Chance, zum Beispiel Fuß in so eine Branche reinzubekommen?
Zu den Quantencomputern im Speziellen möchte ich Folgendes anmerken. Ich versuche immer innerhalb meines Kompetenzradius zu bleiben. Das ist ein Begriff, den auch Buffett geprägt hat. Das heißt, der Wert einer Firma ergibt sich aus dem, was sie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren verdienen wird, anteilig pro Aktie uns Eigentümer ausschütten wird. Und an der Börse gibt es ganz viele verschiedene Arten von Firmen. Es gibt die etablierten, eine Coca-Cola zum Beispiel, die seit Jahrzehnten jedes einzelne Jahr ihre Dividende erhöht und alle möglichen Wirtschaftsphasen erfolgreich überstanden hat. Das ist ein eher risikoarmes, sehr cash-generierendes Asset mit verlässlichen Ausschüttungen. Es gibt aber auch quasi einen ganz frühen Startup-Venture-Capital-Charakter. Wir hatten jetzt kürzlich diese Lilium an der Börse, also die Idee, mal so Flugtaxis, die dann hochgehen und elektrisch und irgendwie den Transport revolutionieren. Da gab es schöne Ideen, schöne PowerPoint-Folien, vielleicht ein Versuchsprojekt, aber es ist halt noch keine Ertragskraft da und es ist auch unklar, wie lange wird sich die Entwicklung noch hinziehen, wann kriegt man die Genehmigungen, wie viel Kapital benötigt man bis dahin, und da muss man immer wieder diese Kapitalerhöhung durchführen. Jetzt hat es da, glaube ich, bei einer Insolvenz geendet. Und auch im Bereich der Quantencomputer, da gibt es wieder Genies und dann haben die irgendwelche Testgeräte. Aber Nassim Taleb hat mal gesagt, alles, was in den letzten 30 Jahren erfunden würde, wird vermutlich in den nächsten 30 Jahren nochmal weiterentwickelt werden, weil da ein technologischer Fortschritt, eine Innovation stattfindet. Und das macht es natürlich sehr schwierig, wenn wir uns heute an eine Firma zu beteiligen, das macht es sehr unwahrscheinlich, dass dann in 30 Jahren das immer noch die führende Firma ist in dieser Branche oder sich doch jemand ganz anderes durchsetzt. Und das ist dann sehr spekulativ und dann traue ich mich nicht ran, wie ich es nicht einschätzen kann, wer ist da führend und wer nicht. Wohingegen alles, was seit mehr als 100 Jahren konsumiert wird, wird vermutlich auch in 100 Jahren noch konsumiert werden. Das heißt, du findest mich eher dann bei einem Alkoholhersteller wie einer Campari, die den Aperol vertreiben und gerade richtig nach unten gepeitscht worden sind, was den Aktienkurs angeht. Und dann damals zu schauen, ob sich das wieder erholen wird. Ja, weil die Historie eben dafür spricht, dass sozusagen der Alkoholkonsum schon seit vielen Jahrhunderten oder über 1000 Jahren tief verankert ist in unserer Gesellschaft. Oder die angesprochene Coca-Cola oder die McDonald's. Und das heißt nicht, dass ich keine Wachstumswerte beobachte. Ja? Im Fastfood-Bereich eine Domino's Pizza, die wächst fast zweistellig, um nur mal ein Beispiel zu geben. Und ich habe etliche Firmen aus meinem Depot, die sogar deutlich zweistellig wachsen. Aber ich möchte immer ein etabliertes Geschäftsmodell. Das heißt, eine wirtschaftliche Daseinsberechtigung im Sinne von, dass seit mehreren Jahren verlässlich Gewinne erwirtschaftet werden, was einfach das Risiko dann am Ende absenkt und nicht in solche Trends und Blasen und Hypes hineinkaufen will. Natürlich, und das ist jetzt sozusagen mein Nachteil, wenn da jemand drin ist und dann wird das noch viel größer und stärker gespielt, dann verpasse ich vielleicht 100% in ein paar Monaten. Aber ich will halt vermeiden, wenn wir nur mal an die letzten Jahre zurückdenken, dass ich auch diese ganz großen Abverkäufe in meinem Depot habe. Ja, wir hatten schon mal 3D-Druck, wir hatten Wasserstoff, wir hatten Cannabis, wir hatten Meme-Stocks. Und da kommt immer alle ein, zwei Jahre kommt was Neues hoch, das wird gehypt, jeder sucht nach der schnellen Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es hat wenig Substanz dahinter. Manchmal bleiben dann Einzelne übrig, die sich dauerhaft gut entwickeln, aber oft fällt auch vieles wieder in sich zusammen, weil die ganzen großen Erwartungen nicht erfüllt werden können und der Fokus dann zum nächsten Hype-Thema weitergeht. Und deshalb halte ich mich da eher davon fern. Und das hat auch einen mathematischen Grund. Weil wenn du mal 50% hinten bist, brauchst du 100% plus, um nur wieder bei Null zu sein. Und das macht es halt einfach sehr, sehr schwierig, Vermögen aufzubauen, wenn man zu oft zu viel verliert im Depot. Und deshalb bin ich da eher so der langweiliger, wie ich finde, positiven Sinne, langweiliger agierende Investor, der auf etablierte Unternehmen setzt.
Ich weiß ja, dass du ein großer Buffett-Befürworter bist und dem seine Regel ist ja auch, Regel Nummer 1, glaube ich sogar, verliere kein Geld an der Börse. Deswegen, ich glaube, das kann man wirklich hier nur weitergeben, dass man solchen Hypes einfach nicht hinterherrennen sollte, weil wo man an der Börse hohe Renditen machen kann, lauert halt auch viel Risiko. Dann, Jonathan, lass uns doch mal wissen, welche Aktie hast du jetzt als letztes in dein Depot reingelegt?
Okay, spannend. Also, dann schaue ich mal auf meine Notizen, weil ich kaufe ja jeden Monat mindestens immer eine Aktie. Jetzt habe ich mal ein paar mitgebracht. Ich beginne mal mit einem Blue-Chip-Titel, den können sich viele direkt etwas darunter vorstellen. Also aufgestockt habe ich unter anderem bei Philip Morris. Da denken jetzt viele, und ich will das auch gleich erklären, wie das frühere Geschäftsmodell war, und dann sage ich aber, was sich geändert hat. Ja? Also früher war das ja so, ein Tabakunternehmen hat eine sinkende Verkaufsmenge, weil es ist ja bekannt, wie gefährlich der Konsum von Zigaretten ist und das wird stärker reguliert und das Gesundheitsbewusstsein ändert sich. Also ging die Verkaufsmenge immer von Jahr zu Jahr etwas zurück, paar Prozent. Ja? Das konnte aber kompensiert werden durch Preiserhöhungen, durch Effizienzsteigerungen, sodass insgesamt der Gewinn trotzdem langsam gestiegen ist, aber nicht viel. Und dann hat halt der Kapitalmarkt gesagt, das hat so eine Art Anleihencharakter. Die haben das meiste ausgeschüttet, weil du musst da wenig investieren. Wenn die Dividendenrendite bei 5, 6 oder 7 Prozent ist, dann nehme ich das mit. Das schwankt wenig, das ist ja auch ein Gewohnheitsprodukt, das läuft auch durch eine Krise durch. Und entsprechend niedrig waren die KGVs. Die Ausschüttungsrendite war attraktiv, das hat wenig geschwankt. Das war die alte Philip Morris, aber irgendwie war auch das Potenzial begrenzt. Was jetzt aber passiert ist, die Branche hat einen Ausweg aus dem Ende der Zigarette gefunden und setzt sich sogar für ein schnelles Ende der Zigarette ein, indem sie drei Nachfolgetechnologien entwickelt hat, nämlich Heated Tobacco mit IQOS, dann gibt es ja Vaping und es gibt auch diese Pouches, also sowas, was man in den Mund legt und dann wird gar nichts mehr erhitzt oder verbrannt. Und diese drei Nachfolgetechnologien sind interessanterweise nicht nur 95-99% weniger Schadstoffe, sondern sie haben auch noch deutlich höhere Margen pro verkaufte Einheit. Und dazu kommt jetzt noch bei Philip Morris, dass sie gerade beim erhitzten Tabak nicht wie im Zigarettengeschäft nur 25% Weltmarktanteil haben, sondern 75. Und wenn du quasi pro verkaufte Einheit 2 bis 3 Mal so verdienst und dann noch den 2- bis 3-mal so hohen Marktanteil hast, dann verändert das natürlich fundamental deine strukturelle Umsatz- und Gewinnwachstumskurve. Und das sieht man jetzt mehr und mehr in den Zahlen von Philip Morris. Das ist jetzt nicht mehr das stagnierende Geschäft im ersten Halbjahr, also ohne Wechselkursänderung, ist, glaube ich, der Umsatz 10 hoch und der operative Gewinn um 17%. Und trotzdem hat sich aber das Bewertungsniveau, das KGV als Beispiel, nicht stark geändert gegenüber dem langfristigen Durchschnitt. Ja, obwohl die Firma jetzt strukturell viel wachstumsstärker ist. Also das wäre mal so eine Geschichte, die jetzt größer ist, die ich gekauft habe. Ich habe vor ein paar Monaten, jetzt kommt eine mittelgroße Firma, auch Fraport gekauft, den Frankfurter Flughafenbetreiber. Die haben auch noch 30 weitere Airports, die Hälfte davon in Griechenland, in der Türkei, in Antalya, auch in Peru, den Hauptstadtflughafen und weitere Beteiligungen. Und das ist halt ein Infrastrukturgeschäft, was man so nicht ersetzen kann. Das ist wahrscheinlich jedem Zuschauer sofort verständlich, dass man nicht einen zweiten Flughafen neben dem bestehenden bauen darf und kann und dass sich das auch nicht lohnt. Das heißt, du hast so eine Art monopolartige Situation, verlässliche und wiederkehrende Erträge, das hat fast schon den Charakter einer vermieteten Wohnung, dass da einfach der Cashflow sehr stark sprudelt. Trotzdem ist die Aktie jetzt richtig weit von ihren Höchstständen entfernt. Und das liegt eben zum einen an einem großen Investitionsprojekt. Die haben jetzt wirklich etliche Milliarden investiert, 18 der 30 Flughäfen in den letzten 10 Jahren saniert, modernisiert und oder erweitert. Die größte Baustelle davon ist das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen. Und das hat natürlich die Verschuldung ansteigen lassen, weil du hast in die Zukunft investiert für die nächsten Jahrzehnte. Und dann kam dazu noch die Corona-Pandemie, die auch für 2-3 Jahre richtig eine Delle in den Ertrag hineingeschlagen hat, sodass die eigentlich schon steigende Verschuldung nochmal beschleunigt wurde wegen den fehlenden Erträgen. Und deswegen ist das Schuldenniveau jetzt ganz klar erhöht. Das ist also eine spekulativere Aktie als Philip Morris. Aber da sich die Investitionsphase dem Ende zuneigt, ja, wir haben noch etwa 1,5 Jahre, dann geht das Terminal 3 in Betrieb, wird danach natürlich auch eine schnelle Entschuldung möglich sein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass perspektivisch in den nächsten 3 bis 5 Jahren die Firma wieder auf ein normales Bewertungsniveau zurückfindet, weil der Cashflow wieder positiv ist, die Schulden runtergehen, wieder Dividenden gezahlt werden. Und die Firma selbst sagt, dass sie bis zum Jahr 2030, das ist jetzt noch eine etwas längere Perspektive, das sind jetzt noch 5, 6 Jahre, dass sie bis dahin über 10 Euro freien Cashflow pro Aktienjahr wirtschaften will. Und in der Vergangenheit haben die immer etwa die Hälfte ausgeschüttet. Das heißt, laut Managementprognose, kann auch ein bisschen weniger werden, kommen wir dann bei circa 5 Euro perspektivisch an Dividende oder bei einem Ertrag von 10 Euro. Und Fraport hat halt als solides Infrastrukturasset vor der Corona-Pandemie, bevor das alles so durcheinander gewürfelt wurde, meistens etwa ein KGV von 20 gehabt. Das ist das Bewertungsniveau, was man auch bei anderen Flughafenbetreibern sieht. Und wenn man jetzt, kann jeder die Rechnung machen, 10 Euro gewinnen, mal 20er KGV, hast du Potenzial heißt nicht, dass so eintrifft und muss auch einige Jahre warten, von bis zu 200 Euro, Potenzial auf sehr hohe wiederkehrende Ausschüttung. Aber, und warum ist es jetzt riskant? Weil in den nächsten 2-3 Jahren, wo halt dieser Bau abgeschlossen wird, wo die Verschuldung dann erstmal angegangen, die Entschuldung, der Abbau der Verschuldung erstmal angegangen werden muss, da darf halt nicht nochmal eine Pandemie oder ein anderes Ereignis kommen, was den Flugbetrieb wieder komplett lahmlegt, weil sonst ist die Verschuldung irgendwann zu hoch, na, wenn jetzt der Ertrag nochmal einbrechen sollte. Wenn das aber relativ normal durchläuft, also klar, stagniert die Wirtschaft in Deutschland, solche Themen. Aber das ist nicht schlimm. Es muss einfach ein gewisses Level an Flugbewegung geben. Wenn das relativ normal durchläuft, wird sich die Firma entschulden können in den nächsten 3 bis 5 Jahren, die Dividenden wieder einführen. Und dann sollte auch der Kurs woanders stehen, als er heute steht. Das ist also eine mittelgroße Firma, die spekulativer ist, aber trotzdem ist da Substanz da. Und ich denke, man hat halt auch entsprechend große Chancen. Jetzt schaue ich noch auf meinen Zettel, was ich sonst noch so gekauft habe.
Hier nur ein kurzer Einmal, ganz kurz, weil mir da noch politische Diskussionen einfallen, dass man ja irgendwie auch mal hier diskutiert hat, dass man Kurzstreckenflüge mehr oder weniger kappen möchte, weil man die Bahn zum Beispiel, den Schnellzug von München nach Berlin weiter ausbauen möchte. Siehst du da nicht auch ein bisschen Gefahr für Fraport?
Tatsächlich nicht, weil ich der Meinung bin, es dreht sich gerade vieles. Also die Amerikaner sind uns voraus in Kultur, in den Medien, in irgendwie den Essensgewohnheiten, ich glaube auch im politischen Wandel. Bei uns wird das noch etwas dauern, aber ich glaube, es wird stärker Einzug halten, dass auch wir wieder mehr auf ein, anstatt nur auf Verbote zu setzen, wieder der Wirtschaft mehr Freiheiten geben, dass sie selbst einen Weg findet, wie alles nachhaltiger gestaltet werden kann. Und tatsächlich ist es so, selbst wenn jetzt das Verbot käme, Inlandsflüge werden verboten, dann sind das nur 8% der Flugbewegungen am Standort Frankfurt. Und der Standort Frankfurt ist auch wiederum nur die Hälfte des Ertrags der Gesellschaft. Das heißt, wir reden jetzt hier schon irgendwie von einem niedrigen einstelligen Prozentsatz. Und wenn wir jetzt an die 14 griechischen Flughäfen denken, naja, von Insel zu Insel, und da sind auch viele Tourismusflüge, die von Großbritannien, Frankreich, Deutschland aus Griechenland gehen oder von Amerika, also das kann man jetzt nicht so einfach mit Zügen direkt ersetzen. Und insofern glaube ich nicht, dass es ein so relevanter Anteil ist, dass die Firma wirklich existenziell gefährden kann. Das wird natürlich mal ein Jahr dann sichtbar sein, dass ein bisschen runtergeht, aber das kann man auch wieder aufholen. Ich glaube aber auch noch nicht wirklich daran, dass in Deutschland Inlandsflüge verboten werden, weil wir eben eine andere Situation haben wie in anderen Ländern. Die Verbindungen sind ja teilweise schon sehr, sehr lang. Also München-Berlin geht jetzt mit dem ICE sehr gut, aber die Bahn ist ja auch nicht gerade für ihre Zuverlässigkeit bekannt. Und wenn man dann von, weiß nicht, Hamburg nach München will, dann ist es ja schon eine ganz andere Distanz und Fahrzeit mit der Bahn.
Ja, nicht nur das, aber auch vielleicht so CO2-Steuer. Ich habe da auch letztens der von, fällt mir der Name nicht ein, von der Airline, von der Billig-Airline aus Irland.
Ryanair?
Ja, Ryanair, genau. Der wollte ja hier eigentlich ziemlich eine hohe Summe investieren, hatte aber da ein bisschen über die Politik hier geschimpft, weil eben CO2-Steuern zu hoch ist. Und hat es dann nicht irgendwie attraktiv gesehen, hier dann wirklich seine Flotte auszubauen. Aber lass uns das abschließen hier und nenn uns gerne noch eine dritte Aktie, wenn du noch eine hast.
Ich mache noch eine etwas noch kleinere, das wäre dann die Sixt, der Autovermieter, das ist jetzt auch dann allen bekannt. Da haben wir die Situation eigentlich so ziemlich alles erfüllt, was man bei einer Qualitätsaktie will. Eine Familie, die an die langfristige Wertsteigerung denkt, eine super solide Bilanz, einen strukturellen Wachstumskurs, der sogar recht stark ist, gerade für so eine etablierte Branche. Eine hohe Profitabilität, hohe Ausschüttung, also hohe Eigenkapitalrendite. Du hast eigentlich alles, was du möchtest, aber trotzdem ist die Aktie jetzt deutlich runtergekommen. Warum? Alle schauen skeptisch auf Deutschland. Und wir hatten die Situation, normalerweise sind bei diesen Autovermietern, also die kaufen ein Auto von einem Hersteller wie BMW, dann läuft das da ein halbes Jahr oder 20, 30, 40.000 Kilometer und dann wird es zurückgegeben. Und in normalen Zeiten schließen die schon eine Rückkaufvereinbarung zu einem garantierten Preis, sodass da gar keine Risiken oder keine großen Risiken beim Autovermieter drin sind, wie sich der Restwert des Autos verändert während der Nutzungsdauer, bis es wieder verkauft wird und dann das ausgetauscht wird wieder durch ein komplett neues Auto. Wir hatten aber eine Zeit, wo Autos so knapp waren, dass die Hersteller gesagt haben, ja, ihr kriegt noch Autos, aber wir machen keine Rückkaufgarantie mehr. Und in dieser Zeit hat Sixt unter anderem auch Tesla-Fahrzeuge in die Flotte reingenommen. Und dann hat sich aber diese Knappheit ja wieder aufgelöst. Und dementsprechend sind gerade im Bereich der E-Mobilität die Restwerte regelrecht zusammengefallen. Und das heißt, wenn Sie jetzt in diesem Moment Ihre Flotte erneuern, gibt es sehr hohe Abschreibungen, weil die teuer reingegangen sind und jetzt ohne Rückkaufgarantie sehr billig rausgehen. Und das drückt natürlich auf den Gewinn. Und das ist aber ein vorübergehender Effekt aus meiner Sicht, denn die Firma kommuniziert selbst, dass bei allen neuen Fahrzeugen, die neu in die Flotte reingehen, jetzt wieder zum größten Teil diese Rückkaufgarantien drin sind. Und der E-Anteil wurde auch reduziert. Das heißt, das wird sich stark bessern in den nächsten Quartalen. Und die Wachstumsstory kommt bei Sixt halt weniger aus Europa, sondern mehr aus Amerika, wo sie neu eingetreten sind vor ein paar Jahren und jetzt schon fast so viel Umsatz machen wie oder um in etwa den Bereich, den sie in Deutschland, dem wichtigsten Kernmarkt, haben. Aber in Amerika halt erst 3% Marktanteil haben, in Europa je nach Land 10, 15, 20, 25%. Das heißt, die können perspektivisch ihren Umsatz noch vervielfachen. Es ist schon jetzt ein relevanter Anteil, weil der US-Autovermietungsmarkt so riesig ist. Und sie sind dort schon sehr profitabel unterwegs. Es ist alles organisch aufgebaut, ohne Übernahmen, die man integrieren muss und so. Und deshalb glaube ich, dass wir hier weiterhin sehr viel Wachstumspotenzial haben. Alle Anleger sagen, oder viele Anleger sagen, ja, Europa stagniert, will ich nicht. Aber das ist eine europäische Aktie, die aber von den Chancen in Amerika profitiert, aber das niedrige Bewertungsniveau eines europäischen Titels hat. Und auch so ein bisschen in der Situation ist, dass die Ertragskraft über den Zyklus hinweg eben höher ausfällt als aktuell, weil dieser Sondereffekt aktuell auf die Gewinn- und Verlustrechnung drückt. Und ich glaube, der wird aber in den nächsten Quartalen schrittweise auslaufen. Und insofern habe ich hier dann auch mal noch aufgestockt meine Position, die ich schon seit einigen Jahren habe. Das waren jetzt mal drei Beispiele. Natürlich wird nicht jede Aktie super laufen oder gerade in der kurzen Betrachtungszeit direkt einen Plus hinlegen. Das ist aber auch gar nicht mein Ziel, sondern ich investiere ja, obwohl ich in Einzelaktien mein Geld anlege, trotzdem auch diversifiziert. Und da gehört das eben dazu, dass nicht jede Idee aufgeht, aber trotzdem kann am Ende die Gesamtrendite stimmen. Und das ist halt wichtig, sich nie abhängig zu machen von einer einzelnen Firma oder einer Branche, sondern da immer diversifiziert genug unterwegs zu sein.
Sehr cool. War wirklich sehr, sehr spannend, Jonathan. Vielen Dank. Hier noch ein kleiner Disclaimer. Das ist natürlich keine Anlageempfehlung. Da muss jeder natürlich selber wissen, in was er investiert. Aber gerne mal an die Zuschauer. Was haltet ihr von den drei Investments, die Jonathan jetzt in letzter Zeit getan hat? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Sonst, Jonathan, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und vielleicht sieht man sich ja wieder so in 2-3 Monaten mit einem Folgeinterview.
Ja, danke für die Fragen und sehr gerne. Ich freue mich drauf.
Philip Morris, Fraport und Sixt hat sich Jonathan in sein Portfolio gelegt. Was ist eure Meinung zu diesen drei Aktien? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Sonst, wenn euch das Interview gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier im nächsten Video findet ihr ein Interview mit dem ETF-Papst Dr. Gerd Kommer. Das haben wir letzte Woche geführt. Sehr spannend, denn der sieht Red Flags für 2025. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao.